Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Schön, dass Sie heute dabei sind. Wir begeben uns in den kommenden 20 Minuten in die Welt des magischen Realismus und der Zauberkünste und stellen eine Neuerscheinung aus der Schweiz und eine Neuauflage aus dem 18. Jahrhundert vor. Und dann eröffnen wir hier auch noch eine neue Reihe. Sommerklassiker. Empfehlungen, die nicht den schweren Staub vergangener Jahrhunderte atmen, sondern frisch und lebendig wirken, auch wenn sie schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buchrücken haben.
I'm in trouble, it hasn't rained in a while, I could go to a ball.
Nein, das hier ist nicht Tom Waits, der sich in den Büchermarkt verirrt hat, sondern Sie haben eben den Schweizer Schriftsteller Michael Fehr gehört. Er singt zwar rau wie Tom Waits, aber er schreibt poetisch wie ein Südamerikaner. Der 1982 in Bern geborene Fehr, 2014 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb ausgezeichnet, hat 3 Erzählbände veröffentlicht. Und nun liegt der 4. vor, Hotel der Zuversicht heißt er. Darin klopfen Kristallklötze an die Tür, verloben sich Frauen mit Katzen oder ein Schriftsteller fliegt nachts einem leuchtenden Zug hinterher. Nico Bleutke hat sich in das fantastische Universum der Geschichten von Michael Fehr begeben.
Ein Mann, ein Schriftsteller um genau zu sein, wird eines Abends von seiner Mutter angerufen. Die Mutter fragt ihn nicht etwa nach seinem Befinden oder nach dem Wetter, sondern sagt ihm frei heraus, sie halte seine Bücher für leer. Der Schriftsteller ist davon so gekränkt, dass er nicht mehr richtig zuhört und das Gespräch beendet. Eine Weile sitzt er im Dunkeln, wartet, überlegt. Dann beschließt er, einen nächtlichen Ausflug zu machen und öffnet das Fenster.
Alles ist schwarz. Er sieht von Weitem, zuerst flackernd, dann immer konstanter und näher, den Brooklyn-Zug herannahen. Der Zug leuchtet orange-rot, aber nicht nur aus den Fenstern, sondern die ganzen Wagen, vom vordersten bis zum hintersten, scheinen aus ihrem Inneren orange-rot in die Nacht hinauszuleuchten. Als sich der Zug auf seiner Höhe befindet, springt der Schriftsteller aus dem Fenster. Es gelingt ihm fliegend, dem leuchtenden Brooklyn-Zug zu folgen.
Ein Mensch, der fliegen kann, als wäre gar nichts dabei, ein Zug, der so stark leuchtet, dass er fast die Nacht erhellt, solche fantasiestarken Einfälle und Wolken finden sich in Michael Fehrs Erzählungen immer wieder. Wobei der Begriff Erzählung womöglich gar nicht zu jedem der knapp 50 kurzen Texte passt. Mal sind es kleine Krimis, mal nur Vignetten, die Fehr anfertigt. Der Impulsgeber dieser Geschichten ist der originelle Einfall. Fast immer gibt es Momente, in denen das Erzählte kippt. Eine elegante Kaffeegesellschaft verwandelt sich plötzlich in eine wild gewordene Gruppe, die Gras frisst oder durch die Wiese pflügt. Ein Bankdirektor wird auf eigenen Wunsch von einem Friseur erschossen. Eine Frau lehnt den Heiratsantrag ihres Freundes ab, weil sie schon mit ihrer Katze verlobt ist. Michael Fehrs Kunst besteht darin, ziemlich absurde Ideen so zu verbinden, dass beim ersten Lesen alles ganz selbstverständlich klingt. Oft sind die überraschenden Wendungen in eine ansonsten harmlos wirkende Beschreibung gesetzt. In der morgendlichen Atmosphäre einer Kleinstadt etwa schwebt vor einem Lebensmittelladen über dem Trottoir ein übergroßer Tropfen Wasser. Ungefähr ein guter Schluck, der in der Morgensonne glänzt. Oder die Erzählungen beginnen schon angenehm verdreht. Ein Mann hört vor seinem Haus ein merkwürdiges Geräusch. Er öffnet die Tür und hereinkommen Kristallklötze.
Es sind etwas in die Länge gezogene und etwas plattgedrückte Kristallklötze, die sich bewegen, indem sie auf eine ihrer Seiten fallen und sich dann wieder aufrichten. Der Mann schließt die Tür und betrachtet die Kristallklötze genauer. Er kann nun ausmachen, dass innerhalb der Klötze ein Wetter herrscht, und zwar ist es bewölkt, hellgrau. Es regnet nicht. Es gibt keine Schatten. Es ist einfach gleichmäßiges, hellgrau bewölktes Wetter.
Die lebenden Klötze mit ihrem hellgrau bewölkten Wetter sind dabei keineswegs bloße Spielerei. Vielmehr verwandelt Fehr sie unter der Hand in ein Bild für die Vergänglichkeit. Am Ende verraten die Klötze, dass sie eigentlich der Himmel sind. Ein sehr sympathischer Himmel, der den Mann einlädt, noch ein paar für ihn wichtige Sachen mitzunehmen. Dann verlässt er zusammen mit den Klötzen seine Wohnung. Überhaupt gelingt es Michael Fehr immer wieder, wie nebenbei gesellschaftliche Strukturen zu reflektieren. Es mögen Machtdiskurse sein, die alles umgreifende ökonomische Ausrichtung, Empfänglichkeit für autoritäres Verhalten oder eine latente Gewaltbereitschaft. Dazu nutzt er Motive wie Tunnel oder dunkle Hausgänge und Treppenhäuser, die eine bedrohliche Atmosphäre erzeugen. Oder es tritt explizit ein Räuberhäuptling auf, der mit Hilfe von rutschigen Stiefeln eine Gruppe betrunkener Jugendlicher für seine Zwecke rekrutiert.
Die Jugendlichen straucheln und schlittern in die Gasse hinein. Einmal befinden sie sich an den Hauswänden, dann plötzlich wieder in der Mitte der Gasse. Sie kreiseln, rutschen und gleiten.
Manche Geschichten sind Michael Fehr etwas zu schematisch geraten, manche Figuren zu sehr als Pointenspender angelegt. Aber das macht nichts. Die eigentliche Hauptperson dieser Erzählungen ist ohnehin Fehrs Sprache. An der Mündlichkeit orientiert und wahrnehmungssatt ist sie doch eine hochintensive Kunstsprache, angereichert mit Wörtern wie Chromstahltheke oder Wildlederjacke und mit dialogischen Einsprengseln. »Dein Gesicht leuchtet«, heißt es an einer Stelle. So kann es einem beim Lesen dieses kleinen Buches immer wieder ergehen.
Nico Bleutke über Hotel der Zuversicht von Michael Fehr. Verlag der Gesunde Menschenverstand, 192 Seiten, 24 Euro. Um Magisches geht es auch in dem folgenden Buch. Erstmals veröffentlicht 1755 und nun neu aufgelegt. In der anderen Bibliothek, jener vor bald 40 Jahren von Hans Magnus Enzensberger begründeten Reihe, die in bibliophiler Ausstattung vergessene Bücher herausbringt. Der Titel dieses 448. Bandes der anderen Bibliothek lautet, Achtung zum Mitschreiben, Johann Wallbergens Sammlung natürlicher Zauberkünste oder aufrichtige Entdeckung vieler bewährter, lustiger und nützlicher Geheimnisse, insbesondere denen Weinnegozianten dienende. Um welche Zauberkünste es hier geht, weiß Samuel Hamen.
Auf Videoportalen im Internet gehören sie zu den beliebtesten Clips, sogenannte Lifehacks und What-to-Do-Beiträge. Es sind Ratgeber, problembewusst, lösungsorientiert und millionenfach angeschaut. Lass dein Haar über Nacht wachsen mit dieser Ei-Öl-Paste. Wie mache ich Sport ohne zu schwitzen? Mit ihren schnellen Schnitten und ihrer Internet-Rhetorik wirken die Videos durch und durch zeitgenössisch. Tatsächlich reihen sie sich aber ein in eine lange Tradition des Ratgebens, Belehrens und der Vermittlung eines Wissens, das sich in der Randzone zwischen Naturweisheit, menschlicher Neugierde und unkonventioneller Methodik entfaltet. Überraschend groß ist daher die konzeptuelle Verwandtschaft zwischen solchen Clips und sogenannten Zauberbüchern der Aufklärung, die damals ähnlich erfolgreich waren. Mit Rat und Tat standen sie dem wissbegierigen Leser zur Seite, wenn es darum ging, ertrunkene Fliegen wieder lebendig zu machen, das Nasenbluten zu stoppen oder die Muskelkraft zu erhöhen.
Seinen Armen und Fäusten auf eine Zeit lang eine außerordentliche Stärke zu geben, nimm vor, einige Batzen Beifußsaft aus der Apotheke und schmiere damit Hände und Arme bis über die Ellenbogen. Solches je öfter, je besser, wiederholt und wohl eingerieben. Man wird sich wundern.
Johann Wallbergens Sammlung natürlicher Zauberkünste erschien in einer ersten Fassung 1745 und erfuhr bis 1855 8 teils ergänzende Wiederauflagen. Mit seinen mehr als 600 kurzen Leitfäden vermittelt das Kompendium einen Eindruck davon, welches Wissen damals zirkulierte und inwieweit dieses an magische Wirkkräfte gekoppelt wurde. In einem Nachwort ordnet der Wissenschaftshistoriker Rainer Schmitz diese Art von Publikationen ein.
Zauberbücher im Sinne der weißen Magie sind Sachbuch und Ratgeber in einem. Sie nehmen neue Erkenntnisse aus Naturwissenschaft, Technik, Medizin und Mathematik auf, ohne die Magie der geheimen Wissenschaften ganz aufzugeben. Sie sind wichtige, oft mit instruktiven Illustrationen versehene Werke einer populär wirkenden aufklärerischen Wissenschaft einerseits. Andererseits lässt sich verfolgen, wie die natürliche Magie sich von der rationalen, aufgeklärten Wissenschaft löst.
Der Rationalismus hatte das, was gerne als Aberglaube, Volksweisheit oder belehrende Unterhaltung diskreditiert wurde, noch nicht verdrängt. Und in diesem Neben, Mit und Gegeneinander der Weltanschauungen erfreute sich die weiße Magie mit ihrem Alltagsbezug und ihrem Versprechen eines mal einfacheren und gesünderen, mal witzigeren und wohlhabenderen Lebens größter publizistischer Beliebtheit. Bei Johann Wallbergen, einem nach wie vor unaufgelösten Pseudonym, finden sich Handreichungen zu Themen wie
für treffliche Stärkung in Ohnmachten, auch in mancherlei anderen Schwachheiten und Mattigkeit des ganzen Leibes. Probe, welches unter zween Eheleuten fruchtbar oder nicht. Maulwürfe zu fangen, dass ein Wein sich nicht verkehre oder breche, noch zäh werde, solange man davon schenket oder trinkt. Bewährter alchymischer Prozess, um in das Silber Gold zu bringen. Wieder den Durchfall, wieder den Krebs an den Brüsten. Ein langes Pferdhaar in ein Ei zu bringen.
1988 erschien die Sammlung in einer Neuausgabe im Verlag Gustav Kiepenheuer. Sie stellt die Textgrundlage für diesen Band dar, der durch einen Essay des Schriftstellers Christoph Hein komplettiert wird. Eine enzyklopädisch aufgestellte Chronik gibt auf 150 Seiten Auskunft über die Wissensgeschichte der sogenannten Naturmagie. So zieht sich ein roter Faden von der Errichtung der Cloaca Maxima 509 vor Christus in Rom über den Beginn des Kupferbergbaus in Mansfeld 1195 bis hin zur Veröffentlichung der chemischen Nomenklatur durch Jöns Jakob Berzelius im Jahr 1811. Dabei ist aber nicht immer ersichtlich, inwieweit einzelne zivilisatorische Leistungen, etwa der Ingenieurskunst oder der Metallurgie, einem spezifisch naturmagischen oder vorwissenschaftlichen Weltverständnis zuzuschlagen sind. Es ist naheliegend, das Buch gerade jetzt in die andere Bibliothek aufzunehmen. Deren Herausgeber Christian Döring weist dann auch auf die Zitat Irrationalitäten und Charlatanerien aller Art hin, die unsere Gegenwart heimsuchten. Freilich verläuft die Verdrängungsgeschichte heute andersherum. Seit der Neuzeit, besonders stark dann im 18. Jahrhundert, brach sich der Rationalismus mit seiner hehren Idee von Wahrheit, Tatsachen und wissenschaftlichem Beweis bahn. Der weißen Magie wurde so nach und nach ein Randplatz als Pseudowissenschaft und populistische Quacksalberei zugewiesen. Heute hingegen ist die Pseudowissenschaft in den querdenkerischen Kampfmodus übergegangen, getrieben von einer reaktionären Agenda. Dahinter steckt kein Ethos der Erkenntnis, sondern der agitatorischen Verblendung. Die historische Analogie von Zauberwissen und esoterischer Wissenschaft trägt vor dem Hintergrund nicht allzu weit. Denn gesellschaftspolitisch, technologisch und weltanschaulich leben, lehren und lernen wir heute unter ganz anderen Vorzeichen. Nur das archaische Spiel, Trug gegen Klarheit und Charlatanerie gegen Argumentation auszuspielen, das ist geblieben, allzeit bereit und brandgefährlich. Außerordentlich schön gestaltet lädt Johann Wallbergens Sammlung natürlicher Zauberkünste zu einer gewinnbringenden Doppellektüre ein. Sie liefert uns eine kuriose Dokumentation der Wissensbestände früherer Zeiten, die einem heute amüsant, abenteuerlich oder abseitig erscheinen. Zugleich zeugt die Sammlung von einem epochalen Bruch in der Geschichte des Wissens, von welchem Moment an sich zwei Wissenssysteme gegenüberstanden, die sich selten ergänzten und oftmals bekämpften.
Samuel Hamen über Johann Wallbergens Sammlung natürlicher Zauberkünste. Nebst einem Essay von Christoph Hein, einem Nachwort und einer Zeittafel zur Wissensgeschichte der Naturmagie von Rainer Schmitz sowie Anmerkungen von Birgit Dietsch. Die andere Bibliothek, Aufbau Verlag, 608 Seiten, 44 Euro. Und nun zu der versprochenen kleinen Erfrischung. Sommerklassiker heißt eine neue Reihe in diesem Programm. In den kommenden Wochen stellen die Literaturredaktionen von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur immer wieder Bücher vor, die nach 1945 veröffentlicht wurden. Was wir empfehlen, ist kein ewiger Kanon, sondern eine gegenwärtige Auswahl von Romanen, die unseren Blick auf die Welt und die Literatur heute prägen. Als erstes hören Sie Wiebke Poromka zu Sommerhaus später von Judith Herrmann.
Sommerklassiker. Sommerhaus später von Judith Herrmann.
Mit Erzählungen, lautet eine verlegerische Regel, ist kein Start zu machen. Noch dazu mit einem Taschenbuch. Judith Herrmann bewies mit dem Erfolg ihres Debüts Sommerhaus später das Gegenteil. Und das galt für das Publikum ebenso wie für die Kritik.
Ob das ein gutes, sehr gutes Buch ist, ich weiß es nicht. Aber ich weiß etwas anderes, dass wir eine neue Autorin bekommen haben und eine hervorragende Autorin. In einer Geschichte heißt es, und der Satz hat mich verblüfft, und er scheint mir ungeheuerlich, ich habe diesen Satz so noch nicht gelesen. Da steht nämlich, Glück ist immer der Moment davor. Etwas erstaunlicher Satz, und davon erzählen diese Geschichten.
Unverkennbar, der für seine scharfen Urteile gefürchtete Marcel Reich-Ranicki. Nur wenige Wochen nach Erscheinen im Herbst 1998 war Sommerhaus später in dem damals legendären TV-Format Das literarische Quartett diskutiert worden. Noch eine Formulierung aus der Kritikerrunde kann man für symptomatisch nehmen. Die 12 Erzählungen seien wie mit halb geschlossenen Lidern geschrieben. Das bald als ikonisch geltende Schwarz-Weiß-Foto Hermanns, die Lider womöglich ein wenig gesenkt, um den Hals der Schriftstellerin liegt ein Pelzkragen, scheint zu verbürgen, dass Erzählstimme und Autorin eins sind. Aber man würde Sommerhaus später Unrecht tun, würde man den Erzählband auf eine gekonnte Autorinneninszenierung reduzieren, wenngleich die 90er Jahre durchaus die Zeit waren, als Mode wurde, Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Homestories mit atmosphärisch arrangierten Aufnahmen zu präsentieren. Judith Herrmann traf mit den Erzählungen ihres Debüts das Lebensgefühl der ihrer Generation der 20- bis 30-Jährigen. Man lebte im Provisorium einer Berliner Künstler- und Bohème-Welt der frühen 90er Jahre, in unrenovierten Wohnungen, hörte immerzu Musik, rauchte eine Zigarette nach der anderen, fuhr im alten Mercedes durch Straßen, deren Grau sich im zumeist verhangenen Wetter spiegelte. Oder ins Umland, den Osten, wo sich mit dem Fall der Mauer ein neuer, unbekannter, auf magische Weise der vertrauten Gegenwart enthobene Raum öffnete. Für Westdeutsche jedenfalls, wie die 1970 in Berlin-Tempelhof geborene und in Neukölln aufgewachsene Schriftstellerin.
In den 3 Wochen, in denen Stein bei mir lebte, fuhren wir mit seinem Taxi durch die Stadt. Das erste Mal über die Frankfurter Allee bis zu ihrem Ende und wieder zurück. Wir hörten Massive Attack und rauchten und fuhren die Frankfurter Allee wohl eine Stunde lang rauf und runter, bis Stein sagte, verstehst du's?
Judith Herrmanns vielbeschworener Sound aber war und ist nicht nur der Sound einer Generation, sondern der einer gesellschaftspolitischen Umbruchszeit. Dieser kurzen Phase nach dem Mauerfall, als sich Möglichkeitsräume öffneten, mentale und physische, und der zugleich die Trauer über das, was untergehen würde oder schon war, immer schon eingeschrieben war. Tom Waits, dessen Songzeilen Judith Herrmann ihrem Erzählband voranstellt, gibt den Takt vor. My doctor says I'll be alright, but I'm feeling blue. Die Suche nach dem Wenderoman hat das Feuilleton lange umgetrieben. Dabei war das Buch zur Wende mit Sommerhaus später längst da. Judith Herrmanns Erzählungen, auch wenn sie sich abseits jeder tagespolitischen Aktualität bewegen, vergegenwärtigen und verdichten auch heute noch weitaus intensiver die Stimmung dieser Umbruchsjahre als manch umfangreicher Roman.
Wiebke Poromka in unserer Reihe Sommerklassiker über Judith Herrmanns Erzählband Sommerhaus später von 1998. 208 Seiten erschienen im S. Fischer Verlag. Und bevor ich mich verabschiede, noch eine Meldung. Remco Kompert, einer der großen Autoren der niederländischen Literatur, ist heute am 4. Juli im Alter von 92 Jahren verstorben. Als 22-Jähriger veröffentlichte er seinen ersten Lyrikband und in den 1950er Jahren gehörte er zu der literarischen Avantgarde-Bewegung in seinem Land. Auch als Herausgeber verschiedener Zeitschriften und Magazine beeinflusste er maßgeblich den intellektuellen Diskurs. Später machten von Humor, Menschenfreundlichkeit und Melancholie geprägte Romane seine große Popularität aus. Hierzulande sind seine Gedichte und Erzählungen im Arche Literaturverlag und in der Edition Rugerup erhältlich. Das war der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.